Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sabine Böhler. Heute sprechen wir in der Reihe Tugenden und Laster nach der heiligen Hildegard von Bingen über die Habsucht und die Genügsamkeit. Dabei werden wir heute aus den Texten lesen, die die heilige Hildegard aufgrund von Visionen, also einer von Gott gegebenen inneren Schau, hat aufschreiben lassen. Und auch heute werden wir wieder entdecken, dass diese doch schon mehr als 800 Jahre alten Texte recht treffend und aktuell sind. Da ist das Laster der Habsucht, denken wir gerade jetzt in Bezug auf die Banken- und Wirtschaftskrise, an die überdurchschnittlichen Gehälter und Bonizahlungen der Manager. Die Habsucht, die ist gepaart mit dem Geiz, und uns allen fällt bei dem Wort Geiz der Werbeslogan aus dem Jahr 2003 von einer recht bekannten Elektro-Einzelhandelskette ein. Geiz ist geil. Der Kunde wird angeregt, auf billige Schnäppchen zu lauern. Und genau so sah die heilige Hildegard die Gestalt des Lasters der Habsucht, die wie ein lauernder Wolf auf die Beute wartet. Dagegen scheint die Genügsamkeit nur etwas für besonders bescheidene Menschen zu sein. Belächeln wir nicht manchmal unsere Mitmenschen mit dem Spruch, na, du bist aber genügsam? Welch eine Freude in der Genügsamkeit, in der Bescheidenheit liegen kann, das werden wir heute aus den Texten der heiligen Hildegard hören. Entnommen sind sie aus dem Buch der Lebensverdienste. Sie gehören zur fünften Schau. In gewohnter Weise, liebe Zuhörer, wird uns die Hildegard-Kennerin Hildegard Stricker-Schmidt diese Texte vortragen und erklären. Ich begrüße Sie am Telefon in Bingen. Hildegard Stricker-Schmidt, grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Schön, dass wir wieder zusammenkommen.
Hildegard Stricker-Schmidt, liebe Zuhörer, sie hat ein Lieblingshobby. Das ist, sich mit den Schriften der heiligen Hildegard zu beschäftigen. Und zum Glück teilt sie diese Liebe, liebe Zuhörer, mit ihrem Mann. Denn diese Vorliebe prägt inzwischen den gesamten Lebensabend, den Stricker-Schmidt, so könnte man das sagen. Und aus der Feder von Frau Stricker-Schmidt sind auch schon einige Hildegard-Bücher entsprungen. Und sie ist Redakteurin und Mitautorin der Hildegard-Zeitschrift. Das ist eine Mitgliederzeitung der Internationalen Gesellschaft Hildegard von Bingen, deren Präsidentin Frau Stricker-Schmidt ist. Und Frau Stricker-Schmidt, es gibt ein relativ neues Projekt, das zusammenhängt auch mit dem Ort Bingen. Was ist das? Was macht diesen Ort so wichtig?
Ja, Hildegard lebte den wichtigsten Teil ihres Lebens auf dem Rupertsberg bei Bingen. Heute ist es Stadtgebiet. Und dort gründete sie nach einer Schau, nach einer Vision, in der ihr dieser Rupertsberg gezeigt wurde, dort gründete sie dann ihr Kloster, eigentlich aus dem Nichts. Und sie lebte dann dort von 1147 bis 1179, bis zu ihrem Tode. Leider ist von diesem Kloster so viel wie nichts mehr übrig geblieben. Nur an der Stelle ihres Mittelschiffs, des Mittelschiffs ihrer Kirche, gibt es einen Keller. Und der hat eine sehr dichte Atmosphäre, und es gibt noch einige Arkaden von der südlichen Wand des Mittelschiffs, und die sind auch erhalten. Das sind die einzigen baulichen Reste, und doch merken wir, dass die Menschen immer diesen Ort suchen. Er ist sehr schwer zu finden, und dieser Keller ist beinahe der Vergessenheit anheimgegeben worden. Und wir haben jetzt, einige Hildegard-Freunde, einen Verein gegründet, um den Keller vor dem Schließen oder vor der gewerblichen Nutzung zu bewahren und ihn als Hildegard-Gedenkort wieder ins Bewusstsein zu heben und herzurichten.
Und wer diesen Ort besichtigen möchte, kann sich sicherlich an Ihren Verein wenden. Ja, die Kontaktdaten werden wir ins Internet stellen.
Ja.
Frau Stricker-Schmidt, in 14 Tagen, am 17. September, ist der Gedenktag der Prophetin und Mystikerin Hildegard von Bingen.
Ja.
Und etwas, was immer wieder zur Sprache kommt, das ist so die Frage der offiziellen Selig- und Heiligsprechung,
ja,
der heiligen Hildegard von Bingen. Und auch die Frage danach, ob ihre Schriften von der Kirche so richtig offiziell anerkannt worden sind. Was antworten Sie den Menschen auf diese Frage?
Der erste Heiligsprechungsprozess ist tatsächlich nicht zu Ende geführt worden. Im Jahre 1228 wurde er angeregt von Papst Gregor IX. Weitere Versuche sind offenbar auch nicht erfolgreich gewesen. Und wir wissen nicht ganz genau, was gelaufen ist. Es wird auch vermutet, dass der Bischof von Mainz die heiligsprechende Erhebung zur Ehre der Altäre vorgenommen hat im Jahre 1228, weil da ihre Gebeine gewaschen wurden. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Gebeine zur Ehre der Altäre erhoben wurden. Das war praktisch die Heiligsprechung. Und das ist bei Hildegard auch passiert. Und deswegen haben vielleicht die Mainzer auch die Heiligsprechung in Rom etwas boykottiert, weil sie sagen, die Hildegard ist schon heilig gesprochen durch den Bischof. Tatsache ist, dass in einer Ablassurkunde von 1324 bereits die Hildegard unter vielen, vielen anderen offiziellen Heiligen genannt wird. Man kann unter Anrufung dieser heiligen Hildegard einen Ablass gewinnen, als eine offizielle Anerkennung der heiligen Hildegard von der Kirche aus. Und ab 1584 steht Hildegard im sogenannten Martyrologium, im Verzeichnis der Heiligen der Kirche. Das ist erweitert worden im Jahre 2004, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Hildegard die Kenntnisse, die medizinischen Kenntnisse und die Musik durch die mystische Kontemplation erfahren hat. Also ich frage mich nur, warum wird gerade bei der heiligen Hildegard darauf herumgeritten, dass dieser erste Heiligsprechungsprozess nicht zu Ende geführt wurde. Es gibt sehr viele bekannte Heilige, die keinen Heiligsprechungsprozess hatten und trotzdem Heilige sind. Zum Beispiel der heilige Rochus, der in Bingen sehr groß gefeiert wird, ist kein offizieller Heiliger, wenn man vom Heiligsprechungsprozess ausgeht. Der heilige Rabanus Maurus, ein sehr anerkannter Heiliger, hat auch keinen Heiligsprechungsprozess und so weiter. Es sind sehr viele. Ich frage mich nur, warum gerade bei der Hildegard diese Tatsache des nicht stattgefundenen Prozesses so in den Vordergrund gerückt wird und die Tatsache, dass sie seit dem 16. Jahrhundert eine anerkannte Heilige der Kirche ist, verschwiegen wird. Da muss irgendeine Absicht dahinter stecken.
Oder dass wir einfach keine Fehler machen möchten, weil die Hildegard von Bingen, gerade auch die Heilkunde, ist ja ein Stück weit auch in jedermanns Munde.
Ja, und gerade das freut uns, das entdeckt zu haben, dass im Jahre 2004 in Rom jemand, der sehr großen Einfluss hatte, wir vermuten etwas, einen großen Hildegard-Freund, nämlich den Papst, dass der diese Ergänzung im heiligen Kalender vorgenommen hat, dass sie die Kenntnisse der Medizin und der Musik durch mystische Kontemplation erfahren hat. Also es kann eigentlich keiner, der Christ und Katholik ist, jetzt noch behaupten, diese Heilkunde stammt nicht von Gott. Wir haben von Rom die allerhöchste Genehmigung dazu.
Die heilige Hildegard von Bingen, sie hat 35 Tugenden und Lasterpaare vor ihrem inneren Auge gesehen. Niedergeschrieben sind sie im Buch der Lebensverdienste. Eines der großen Werke der heiligen Hildegard von Bingen durch Visionen, die ihr Gott gegeben hat. Erklären Sie doch nochmal, was es mit diesen Visionen auf sich hat, besonders. Es gibt sicherlich auch viele Zuhörer, denen das immer wieder auch fremd erscheint. Wie kam es dazu, Frau Stricker-Schmidt?
Ja, das Wort Visionen wird in zweierlei Weise heute aufgefasst. Das eine, wir sagen, wir haben eine Vision von der und der Sache. Und ohne diese Vision, ohne diese Vorstellung, ohne diese ganz klare Vorstellung, wie eine Sache aussehen soll, wird nichts. Hildegard sagt, am Anfang steht der Gedanke, die Vorstellung. Die andere, die negative Seite, rückt die Visionen in die Nähe von Halluzinationen, von Schizophrenie, von Fieberfantasien, also von krankhaften Zuständen. Wer diese Meinung hat, der darf das nicht sagen, ohne sich vorher mindestens 3 Seiten eines Textes der heiligen Hildegard angeschaut zu haben. Und er wird merken, das ist nicht das Werk einer Geisteskranken, irgendein wirres Zeug, sondern es sind tiefe Weisheiten, die überzeitlich sind und die nur aus Gott kommen können. im Alten Testament sagt, in dieser Zeit des Untergangs, da haben die Jünglinge keine Visionen mehr. Also keinen Zukunftsausblick, keinen Durchblick mehr. Es ist eine Frage, wie gehe ich an das Wort Vision heran? Das heißt, ich schaue und die Mystiker schauen alle, wie Hildegard sagt, mit ihrem inneren Herzen, mit den inneren Augen der Seele. Sie sehen die geistigen Dinge, die normalerweise verborgen sind, die sich hinter den äußeren Formen verstecken. Sie sehen das wesentliche Geistige, was eigentlich den ganzen Gang der Welt bewegt, so wie wir es auch glauben, der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. Es sind geistige Dinge, die Hildegard schaut, innerlich in ihrer Seele schaut und erkennt, nicht die äußere Fassade, an der wir heute häufig kleben.
Und bei ihr traten diese Visionen, die hatte sie schon als Kind und sie war ganz erstaunt, dass andere das nicht sehen, was sie sieht.
Genau das, wenn behauptet wird, sie hat Nachtschattendrogen genommen oder sonst was, um diesen sechsten Sinn, dieses dritte Auge zu öffnen, da ist das natürlich völlig daneben, denn wie Sie sagen, sie schreibt schon als kleines Kind, schaute sie Dinge, die andere Menschen nicht gesehen haben. Und sie hat es einfach erzählt und war dann sehr erstaunt, dass die anderen sie ausgelacht haben. Sagt sie, ich habe einfach geglaubt, alle sehen das so, wie ich das sehe, bis sie gemerkt hat, dass sie eine besondere Art des Schauens hatte. Sagt sie, und daraufhin schwieg ich so gut ich konnte, weil sie ausgelacht und für verrückt erklärt wurde.
Heute werden wir hören, dass dem Laster der Habsucht, der Habgier, die Tugend der Genügsamkeit gegenübersteht. Und auf den ersten Blick werden sicherlich die meisten von uns sagen, ich bin nicht habgierig, nicht habsüchtig, und doch steckt bestimmt in jedem von uns so ein kleiner Habenwoller drin. Frau Strickerschmidt, was könnten denn so versteckte Gesichter der Habsucht sein?
Ja, vielleicht müssen wir zuvor noch eine kleine Begriffserklärung geben, dass ich etwas haben will, dass ich etwas besitzen will, etwas mein eigen nennen will, das gehört zum Leben. Wir haben es im Kommunismus gemerkt, es geht nicht, nur mit Allgemeingut und mir gehört nichts. Jeder braucht etwas, was ihm gehört, das ihm auch eine gewisse Sicherheit gibt, wo er sagt, das gehört zu mir. Und das ist überhaupt nicht gemeint. Dieses Haben ist genauso wichtig wie etwas Gelten. Ich muss irgendwo etwas gelten, vor Gott oder vor mir oder vor den Menschen. Wenn ich nichts gelte, bin ich nichts. Aber schwierig und gefährlich wird es eben, wenn es zu einer Sucht verkommt. Und erst dann wird es ein Laster. Nicht, dass ich etwas haben will, dass ich etwas brauche, dass ich mich an etwas freuen kann, was ich erworben habe. Das ist nicht gemeint damit. Nicht, dass jetzt alle möglichen lieben, guten Menschen, die heute zuhören, sagen, oh, ich habe auch mal das haben wollen, habe ich dann ein Laster. Nee, das wäre völlig daneben. Es geht um die Sucht und wir werden das gleich sehen bei den Texten der Hildegard, was da das Kriterium ist, was da ausschlaggebend ist, woran wir erkennen können, ob unser haben wollen noch im ganz normalen Rahmen ist, was zum Leben gehört, was wir dringend brauchen, oder wo es zu einer Sucht wird. Ist ja bei den ganzen anderen Lastern genau das Gleiche. Wenn ich gefangen genommen werde und mein alleiniges Sehnen darauf geht, wie kann ich möglichst viel bekommen, auch auf Kosten anderer, wo ich da kein Ende mehr finde, da wird es zur Sucht.
Vielleicht an dieser Stelle die Frage, wie sieht die Gestalt der Habsucht, der Gier denn nun aus, Frau Strickerschmidt?
Ja, da muss ich vielleicht für die Hörer, die neu dazugekommen sind, noch kleine Erklärung geben. Hildegard hatte eine besondere Begabung, diese geistigen Dinge in Bildern zu schauen. Und die sind sehr tief, aber für den Anfang vielleicht etwas ungewohnt. Und vielleicht hören sich die Hörer, die es zum ersten Mal hier im Radio Horeb hören, einfach mal an. Wenn man sie länger anschaut, merkt man, wie treffend diese Bilder sind. Also Hildegard schaute diese Laster, diese geistigen Haltungen in bildhafter Gestalt. Und sie schreibt, diese Habsucht, dieser Geiz, diese Gestalt erschien wie ein Mensch. Und da muss ich gleich kurz einhaken, wenn ein Laster wie ein Mensch erscheint, dann sagt das aus, dass es eine sehr menschliche Haltung ist, dass eigentlich jeder Mensch davon betroffen ist, weil es einfach irgendwo auch zum menschlichen Leben gehört, wie ich sagte, dass wir etwas haben wollen. Es ist also nicht etwas Tierisches oder im Grunde Unmenschliches, aber eben eine Verzerrung. Diese Gestalt erschien wie ein Mensch, dem die Kopfhaare fehlten, der jedoch stattdessen einen Ziegenbart trug. Schon eigenartig. Er hatte ganz kleine Pupillen, während das Weiße des Auges stark hervortrat. Durch die Nase stieß er die Atemluft heftig aus. Auch ihre Hände waren eisern, ihre Schenkel blutig und ihre Füße wie die Pranken eines Löwen. Über ihrer Brust aber erschien ein Geier, ganz schwarz, der seine Krallen in ihre Brust geschlagen hatte, während er Rücken und Schwanz dieser Gestalt zuwandte. In der Nähe stand ein Baum, der mit seinen Wurzeln in der Hölle steckte und Früchte aus Pech und Schwefel trug. Diese Früchte packte der Mensch mit seinem Mund und verschlang sie in höchster Gier. Viele schreckliche Würmer schlugen mit ihren Schwänzen und machten in der Dunkelheit großen Lärm. Ja, es ist schon ein bedrohliches Bild, ja, beinahe ein ekelerregendes Bild, ein angstmachendes. Mir fiel zuerst der Geier auf, der auf der Brust dieser Gestalt sitzt und die Pranken in die Brust, die Krallen in die Brust geschlagen hat. Das ist doch etwas sehr, sehr Beengendes, Beängstigendes. Ich kriege ja keine Luft mehr. Und dieses Bild der Habsucht hat sich mir schon sehr stark eingeprägt. Wir können nachher nochmal über die Bedeutung dieser einzelnen Bilder sprechen. Und nun hört Hildegard in ihrer Vision diese Gestalt sprechen, diese Habsucht. Ich bin doch kein Narr. Ich bin klüger als diejenigen, die auf den Wind warten und von der Luft ihren Lebensunterhalt erwarten. Ich reiße alles an mich und sammle alles in meinen Schoß. Je mehr ich zusammenbekomme, desto mehr besitze ich ja. Ich werde dadurch nicht schuldig, dass ich einem anderen die angehäuften Schätze wegnehme, die er sowieso nicht braucht. Wenn ich nämlich so viel habe, wie ich will, plagt mich auch die Sorge nicht mehr, dass ich von meinen Mitmenschen noch etwas zu fordern hätte. Dann fürchte ich auch niemanden, sondern lebe in Saus und Braus und brauche niemanden mehr anzubetteln. Und bei all meiner Härte bin ich schlau und stolz genug. Meinen Teil bekomme ich schon und keiner wird mich mehr hintergehen. Ich bin doch weder ein Dieb noch ein Räuber, doch alles, was ich will, erbeute ich und gewinne es mit meiner Kunst. Mir fällt an diesem Text auf, und in den weiteren Texten kommt es noch deutlicher, der Mitmensch ist völlig gleichgültig. Ich will haben. Was ich will, erbeute ich mir. Ich nehme auch anderen Dinge weg. Ach, die brauchen das sowieso nicht. Es ist gepaart mit einer Rücksichtslosigkeit, mit einer Härte, schlau und stolz und hart und egoistisch. Nur ich will möglichst viel haben auf Kosten anderer Menschen. Wie es den anderen dabei geht, das interessiert mich nicht. Ich denke, es ist ziemlich deutlich, um welche Haltung es geht. Und Frau Pöhlers sagt am Anfang, wir wollen ja in dieser Sendung nicht vor allem mit den Fingern auf andere Menschen zeigen, denn da finden wir sehr, sehr viel. Sie sagten Banken, Bestechung von Krankenhäusern und so weiter und so weiter. Wir sehen ja immer die Fehler der anderen viel besser. Und so schlimm sind wir ja auch nicht. Aber es geht schon darum zu sehen, wo steckt der Ansatz auch für diese Haltung bei mir, wo es mir gleich ist. Ich denke zum Beispiel an die billigen Blumen in den Kaufhäusern, die aus Südamerika kommen. Wenn man weiß, wie diese Blumen gezüchtet werden, wie viele Frauen in diesen Gewächshäusern Tag für Tag stehen müssen mit vielen Giften, Pestiziden und sehr viele Frauen krank werden, die Kinder werden missgebildet, sie haben Aborte, sie haben kaum etwas zu leben, sie hungern mit diesem Hungerlohn, nur damit wir einen Strauß von Rosen, die überhaupt nicht mehr duften, für 99 Cent kaufen können. Wenn ich das zu Ende denke, dass ich nur Dinge kaufe, die möglichst billig sind, ohne zu fragen, wie geht es den Mitmenschen dabei, wie geht es denen dabei, die das produzieren, können die davon auch leben. Also ein Stück Gedankenlosigkeit kann schon der Anfang sein. Und ich denke, da müssen wir schon gucken, will ich möglichst billig, möglichst viel kaufen. Also das könnte zum Beispiel ein kleiner Ansatz sein.
Wir wollen uns ja auch immer fragen, was will uns diese Gestalt auch heute sagen? Sie haben gesagt, eins könnte sein, dass ich mein Kaufverhalten vielleicht auch hinterfrage.
Ja, zum Beispiel.
Und jeder von uns kennt vielleicht auch so einen Wesenszug, dass wir sagen, wir schauen immer ein bisschen drauf, geht es ja gerecht zu und komme ich gut weg?
Ja.
Könnte das auch so in die Richtung gehen?
Ja. Genau, die Frage, geht es gerecht zu? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch, bei Hildegard, das A und das O. Ich soll gerechte Dinge tun. Das ist sehr gut, dieser Gedanke. Schaue ich nur darauf, wie komme ich am besten weg? Wie bekomme ich am meisten für möglichst wenig Geld? Oder ist das auch gerecht? Das ist sehr gut, ja.
Hören wir vielleicht jetzt noch mal dazu die Stimme der Genügsamkeit, weil sie spricht ja die Gestalt der Habsucht direkt an. Und da wird uns auch noch mal vieles deutlich.
Ja, also die Tugenden, in diesem Buch sieht Hildegard die Tugenden nicht. Die sieht sie in ihrem ersten Werk. Sie wird als schön gekleidete, reich geschmückte Gestalten. Aber in diesem Buch hört sie die Stimme dieser Gottes Kräfte, die Tugenden sind ja Kräfte, die von Gott ausgehen. Und die hört sie sprechen. Und die haben eine sehr klare Stimme und sprechen diese Habsucht an, direkt an. Und zwar aus einer aufgewühlten Wolke vor dem Munde Gottes. Also die Elemente sind aufgewühlt, wenn der Mensch so Böses tut. Und sie spricht: Du verteufelte Hinterlist, wie ein Wolf lauerst du auf Beute und das Eigentum der anderen verschlingst du wie ein Geier. Doch dicke Eiterbeulen brechen aus dir, so dass du durch die unerlaubten Begierden belastet bist, wie ein Kamel mit seinen Höckern. auch wieder so ein Bild. Du bist die geöffnete Schnauze eines Wolfes, um alles zu verschlingen. So liegst du da in einer Verhärtung und vergisst Gott, weil du nicht auf ihn vertraust. Du bist nämlich hart und roh und ohne Erbarmen, und es liegt dir rein gar nichts an deinem Nächsten. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Satz. Du bist ohne Erbarmen und es liegt dir rein gar nichts an deinem Nächsten. Denn genauso wie der Wurm sich in seiner Höhle verkriecht, so entziehst du dich, du gemeiner Grobian, jedem Gedanken an das Wohl des Nächsten, weil dir wirklich nichts genügt. Das ist eine ganz klare Charakterisierung dieser Habsucht, die sich schamlos auf Kosten des anderen bereichert. Und jetzt kommt die Genügsamkeit, und da sehen wir, wie befreiend so eine genügsame Lebenshaltung sein kann. Ich wohne über den Sternen, weil mir alle Gaben Gottes genügen. Weil ich ihm vertraue, freue ich mich über den angenehmen Ton der Pauken. Ich küsse die Sonne und umarme den Mond, weil ich mich an ihnen freue. Und weil ich an jenen Gaben genug habe, die durch sie wachsen. Warum sollte ich mehr begehren, als ich brauche? Und weil ich in allen Dingen barmherzig bin, ist mein Kleid aus weißem Seidenstoff und mit Edelsteinen verziert, ein wunderschönes Kleid, das leuchtet. Ich habe nämlich die Lebensgemeinschaft des Königs, weil ich eine Königstochter bin. Du aber, du schlimmstes Stück, läufst auf der ganzen Erde umher und bekommst deinen Bauch trotzdem nicht voll. Schau also genau hin. Das ist die Stimme, das sind die Worte der reinen Genügsamkeit. Das ist so wohltuend, so empfinde ich das. Warum sollte ich mehr begehren, als ich brauche?
Und dennoch sind wir Menschen so, dass man manchmal das Gefühl hat, wir wollen immer mehr, immer mehr.
Ja.
Und schauen vielleicht voller Angst in Länder, wo die Menschen wirklich nichts haben, außer das, was sie auf der Haut tragen.
Ja.
Und irgendwo eine Pritsche, wo sie schlafen können.
Ja.
In der Obhut ihrer Familie, in einem kleinen Raum.
Genau. Und trotzdem, das ist mir schon seit vielen Jahren aufgegangen, wenn die Menschen nur, wirklich nur das Lebensnotwendige haben, eben eine Pritsche zum Schlafen, Dach über dem Kopf, das Nötigste zum Essen, das Aufgehobensein in einer Familie, ein Glauben an Gott, die strahlen, die sind glücklich, während wir in unserem Überfluss traurig, depressiv, unzufrieden sind und eben immer geplagt. Hoffentlich geht mir das nicht kaputt, was ich jetzt errafft habe, und hoffentlich kriege ich noch so viel dazu.
Mhm.
Wir sind unglücklich. Ja, also das fällt mir auf, dass wir inmitten all unseres Wohlstandes unglücklich sind, weil wir wirklich zu viel unser Augenmerk drauf richten, habe ich auch genug? Und wenn wir die Bilder aus der dritten Welt sehen, wenn die Menschen jetzt nicht gerade am Verhungern sind oder gequält und gefoltert werden, wenn sie einigermaßen normal leben können, aber fast nichts haben, sind die viel glücklicher als wir. Also das Glück und die Zufriedenheit, die kommen nicht durch die Masse an irdischen Gütern. Natürlich möchten wir jetzt nicht auf der Pritsche liegen, ja.
Sie wollten auch noch mal besonders eingehen ja auf die Gestalt der Habsucht und auch gegenüberstellen, wie es doch erstrebsam ist, genügsam zu sein. Was sind das für zwei Persönlichkeiten?
Ja, vielleicht gerade die Bilder, die sagen doch sehr viel aus. Der Geiz wie der Bauch des Teufels und er wird nicht voll, ewig unzufrieden. Mhm. Und diese Gestalt hat kleine Pupillen, so zusammengekniffene Augen, so die Pupillen ganz klein werden und das Weiße überragt, ewig am Lauern, wo kriege ich noch was zu erhaschen? Für mich ist wirklich beim Bearbeiten dieses Textes immer mehr bewusst geworden, wie sehr das Ich im Vordergrund steht und wie unbarmherzig diese Haltung gegenüber dem Mitmenschen ist. Sie freut sich nicht am Wohlergehen des anderen. Sie will selber alles verschlingen. Sie denkt nicht über irdische Dinge nach. Die ist so in sich gefangen und im Grunde todunglücklich. Ich möchte ja nicht leben mit einem schwarzen Geier auf der Brust, der seine Krallen in mich hineinschlägt. Es nimmt mir ja den Atem.
Und dennoch wird es sicherlich, gibt es so viele Menschen, die sagen, egal was ich habe, ich spüre oft so eine Unzufriedenheit in mir.
Ja, eben weil wir unsere Sicherheit von diesen irdischen Dingen erwarten. Mhm. Weil wir denken, wenn wir mehr haben, dann geht es uns besser. Und ganz gleich, was es kostet, ganz gleich, auf wessen Kosten das geht, wollen wir mehr haben, weil wir denken, ja, dann sind wir sicherer. Ist natürlich ein riesen Trugschluss. Es geht uns dann besser, wenn wir uns frei machen von diesen irdischen Dingen.
Und die andere Stimme, die Genügsamkeit, sagt ja im gewissen Sinne eigentlich, ja, Gott alleine, er genügt.
Ja, und er gibt uns, was wir brauchen, was unter der Sonne und unter dem Mond wächst. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen kleinen Garten haben. Ich muss sagen, ich freue mich so, wenn wir Salat, Bohnen, Tomaten, Sellerie, Petersilie aus dem Garten holen können und dann ein einfaches Mittagsmahl zubereiten. Da bin ich so glücklich. Das Fleisch wächst nicht in unserem Garten, deswegen essen wir wenig Fleisch. Also ich merke, je genügsamer ich bin, je mehr ich mich über die Gaben Gottes freue, umso besser geht es mir. Ich merke wirklich die Freiheit der Genügsamkeit, sich freuen zu können an diesen Gaben, die uns geschenkt werden.
Und da vielleicht auch nochmal wieder, mit Genügsamkeit wird manchmal auch Askese gleichgesetzt.
Ja, da sind Sie bei der Hildegard nicht so ganz am richtigen Ort. Askese im Sinne von Maßhaltung, ja, dass ich mir wirklich die Dinge versage, die überflüssig sind. Aber nicht Askese in dem Sinne, dass ich mir die Dinge versage, die lebensnotwendig sind. Hildegard war Benediktinerin und Heilige Benedikt hat das richtige Maß in die Mitte des Lebensrades eingeschlagen. Es muss alles im richtigen Maß geschehen. Hildegard sagt, der Mensch soll mäßig essen und mäßig fasten. Sagt, und wenn Menschen sehr asketisch sind, dann leben sie sehr in die Gefahr des Hochmuts, weil sie eine riesige geistige Leistung vollbringen und sie meinen, sie seien besser als andere. Und schädigen aber sich selber und ihren Leib und glauben eben schon ein Stück heiliger zu sein. Und das ist viel gefährlicher, als wenn sie mit Maßen leben täten.
Eine Frage, die mich von Zeit zu Zeit beschäftigt oder auch gerade jetzt im Hinblick, als wir uns auf unsere Sendung Tugenden und Laster nach der heiligen Hildegard von Bingen vorbereitet haben, die Habsucht, das Laster, die Genügsamkeit, die Tugend, habe ich mich gefragt, ob wohl reiche Menschen, wohlhabende Menschen, ob sie dennoch genügsam sind?
Ich kann nicht in die Seelen reinschauen. Das ist ja eine Einstellung, das ist eine Lebenseinstellung. Ich kenne schon Menschen, die reich sind und die trotzdem an ihre Mitmenschen denken, trotzdem auch hergeben und schauen, was braucht der andere. Die also ihren Reichtum nicht als letztes sehen, sondern das sind meistens gläubige Menschen, die auch ihren Besitz unter dem Willen Gottes sehen und damit auch Gutes tun. Sie sind nicht gierig, sie nehmen anderen nichts weg, sie zahlen reelle Löhne. Ich weiß schon von Unternehmen, wo die Leute, die bei ihnen arbeiten, sagen, ich weiß, dass unser Chef für uns sorgt. Der wird trotzdem reich, der Chef, aber nicht auf dem Rücken seiner Arbeiter. Ich denke, es ist eine Einstellungssache. Es hängt nicht nur vom Bankkonto ab, sondern von der Einstellung ist für mich das, was ich gewinnen kann, das einzig Wichtige, oder ist die Gerechtigkeit, die Liebe, das Wohlwollen, das rechte Tun, die Maxime, die Liebe zu Gott. Und dann kann ich, auch wenn ich reich bin, glücklich und gut leben und nicht der Habsucht verfallen. Obwohl ich nicht reich sein möchte, ich sehe schon die große Gefahr, dass einfach die Gedanken viel zu viel an das Irdische gekettet sind und dass man eben nicht in dieser Freiheit sein kann und sagen, mir reicht das. Mhm. Es ist eine Last, wenn man reich ist. Ich bin froh, dass ich nicht reich bin.
Meinen Sie, hat diese Habsucht, wie die heilige Hildegard sie gesehen hat, ausschließlich etwas zu tun mit irdischen Gütern oder auch etwas mit Gaben, mit Begabungen?
In diesem Falle meint man nur irdische Güter. Also es gibt andere Tugenden und Laster, wo eben mehr auf die geistige Richtung geht, ja, soll ich sagen, bei der himmlischen Freude, bei der weltlichen Liebe und solche Dinge, beim Weltschmerz. Aber hier bei diesem Laster, in dieser Richtung geht es nur um irdische Güter, ausschließlich. Wie gehe ich mit dem um, was auf dieser Welt zu haben ist?
Und diese Frage, Frau Stricker-Schmidt, wie gehe ich mit dem um, was auf der Welt zu haben ist, diese Frage möchte ich an Sie weitergeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb haben Sie die Möglichkeit, sich einzubringen, mit uns Ihre Gedanken zu teilen zu den Texten der heiligen Hildegard von Bingen. Wir sprechen über die Habsucht, die Genügsamkeit. Was sagt Ihnen die Gestalt der Habsucht, der Gier? Können Sie Freude darin finden, in der Genügsamkeit, oder haben Sie auch es lernen müssen? War es ein Prozess bei Ihnen? Und wie sieht denn Ihre Freude aus? Wo sehen Sie auch noch versteckte Gesichter der Habsucht? Mein Gast heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in der Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen, das ist Hildegard Stricker-Schmidt, Hildegard-Kennerin und Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft. Und gleich geht's weiter nach einer kurzen Musik. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, heute mit den Tugenden und Lastern nach Hildegard von Bingen. Die Habsucht, die Genügsamkeit, die beschäftigt uns heute und sie beschäftigt auch unsere Zuhörer. Frau Meixner hat uns erreicht. Grüße Gott.
Guten Morgen. Ich bin der Frau Stricker-Schmidt ganz, 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 ganz dankbar für Ihre Sendungen und auch speziell für diese Sendungen, weil der eine Punkt ist, dass ich mit der Wegwerfgesellschaft, ich kriege einen schieren halben Herzinfarkt, wenn ich da immer was sehe. Das ist der eine Faktor. Also ich bräuchte fast nichts kaufen, weil es ist unglaublich, ich könnte ein Buch schreiben. Der andere Faktor ist, dass ich mal gehört habe, dass es auch eine spirituelle Gier gibt. Bin ich da richtig?
Die gibt es ja natürlich.
Ja. Dass Menschen statt Antworten kommen zu lassen und die reifen lassen, die haben wollen, die machen. Und das ist auch, es ist ein Drängen, ein Haben wollen, Antworten haben wollen.
Ja, ja. Ich denke, die Frage von Frau Böhler, die sie vorher stellte, ob es nur um die irdischen Güter geht, die zielte auf diese Sache. Ich denke, es ist nicht speziell gemeint mit dieser Habsucht. Es geht wirklich um irdische Dinge, aber Sie sagen natürlich richtig, es ist eine geistige Einstellung und das habe ich auch gesagt.
Ja. Und vielleicht regt sie jetzt auch den ein oder anderen Hörer an, darüber nachzudenken.
Ja, dass ich etwas haben will, obwohl ich eben dadurch keinen anderen, zunächst mal, keinen anderen wirklich schädige, während bei dieser irdischen Habsucht geht es darum, dass ich ohne Rücksicht auf andere etwas haben will. Das fällt bei dieser geistigen Gier dann weg. Das ist ein reiner Egoismus.
Ja,
das unterscheidet diese geistige Gier, denke ich, von dieser weltlichen Gier.
Ja.
Und wenn Sie sagen Wegwerfgesellschaft, ja, man könnte sich ewig ärgern, ist aber nicht dazu verpflichtet. Ich habe gelernt, dass ich eigentlich mehr auf mich schauen muss. Mhm. Und nicht so sehr jetzt andere moralisch verurteilen, weil die so viel falsch machen.
Ja.
Da werde ich verbittert und das schadet mir dann auch.
Ja.
Also mehr darauf sinnen, was ich Gutes tun kann, als dass ich das Böse bei anderen damit Ärger quittiere.
Ja. Also das habe ich gelernt, sonst ich würde aus dem Ärger nicht mehr rauskommen.
Ja, so ist es nämlich. Ja. Man könnte ersticken an Ärger und an Wut über das Verhalten.
Ja.
Aber das bringt uns und die anderen nicht weiter. Wie heißt es? Ein Spruch, den ich schon seit vielen, vielen Jahren versuche zu beherzigen. Es ist alles nur ein Versuch. Natürlich ärgere ich mich auch wieder. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als in die Dunkelheit zu schimpfen.
Ja.
Gut, Frau Meixner, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
Aus Kassel hat uns Herr Feldmann erreicht. Grüße Gott.
Ja, Feldmann.
Grüß Gott.
Hier geht es also um Folgendes. Ich habe gemerkt, in meinem langen Leben, das ist eine Entwicklungsgeschichte, die erst einmal von falschen Verständnissen ausgeht, dass der Herrgott erst einmal ein Polizist, der ist weg und der hat uns Talente gegeben, jetzt müssen wir die machen. Und dann wollen wir natürlich diesem Gott, diesem Polizist genug tun lassen, damit er uns ja nicht in die Hölle steckt. Und dann kommt die Habsucht, dann kommt nicht genau die Habsucht. Jetzt muss ich aus dem bisschen Talent, also das Behinderte, ja habt, was machen, möglichst viel, damit er mich ja nicht bestrafen kann.
Mhm.
Dann fängt das natürlich, die haben wir schon die totale Habsucht, die geistige und die andere auch, so klar. Ich muss überhöhte Preise bezahlen, das und jenes, und dann geht's richtig ran. Da wird versucht, auf den Talent was zu machen. Völliger Quatsch. Warum? Weil ich das völlig falsche Talent genommen habe. Ein Talent, das er gar nicht wollte, was ich mir aber ausgesucht habe nach dem Motto, das ist es jetzt, das machst du jetzt. Und da muss erst ein Lehrgang von Radio Horeb kommen, der mir sagt, was das für ein Quatsch war. Und dieser schöne Lehrgang, viele reden, einer ruft. Da müsste jeder die Kassetten und die Aufnahmen, das Ding müsste eigentlich auswendig lernen. Und das war der Lehrgang, der mir gesagt hat, dass hier bisher alles mehr oder minder verkehrt gelaufen ist.
Aber Sie haben aber keine irdischen Güter angehäuft.
Das waren geistige Güter und irdische auch. Die irdischen habe ich dann angehäuft, um sie allerdings schleunigst umzuverteilen. Da bin ich schon seit Jahrzehnten immer wieder umzuverteilt. Und je älter ich werde, desto besser geht das mit der Umverteilung. Früher habe ich ja folgenden Fehler gemacht. Da müssen wir auch mal sagen, wir sind auch geneigt zu sagen, ich tue ja was für den lieben Nächsten. Also darf ich ja richtig für mich auch was tun. Und dann tue ich für mich manchmal mehr als für den Nächsten, denn ich habe hier die Ausrede, ich tue ja was. Und das habe ich jetzt erkannt, das ist doch vollkommen falsch. Ich soll für mich nur das Notwendige tun und nicht das, was ich gerne hätte, mit der Ausrede, ich tue ja das andere auch. Und diese Ausrede, die habe ich mir jetzt langsam abgeschminkt.
Haben Sie die erkannt, ja, die Ausrede?
Ja, dass das eine tolle Ausrede war. Deshalb kann ich jetzt, lassen wir die Ausrede mal weg, beichten auch das mal, dass ich früher unter der Ausrede, ich tue ja was, dann viel zu viel mir nicht getan habe. Ich habe mich nicht mehr geliebt wie den Nächsten, das war Quatsch. Jetzt sehe ich ein, ich schränke mich ein, damit ich den Nächsten so lieben kann wie mich selber und plötzlich merke ich, das geht sogar.
Nee, das geht auch nicht.
Und das war jetzt, ist so. Und jetzt wäre halt der Frage, ob das auch im Sinne der Heiligen Hildegard so ist.
Es muss im Sinne Gottes sein und insofern die Heilige Hildegard meint, dass sie ihre Erkenntnisse direkt von Gott hat, müsste das eigentlich übereinstimmen, ja?
Ja.
Es dürfte nichts anderes sein, sonst stimmt es nämlich nicht. Ja, aber ich denke schon, dieser Aufrechnungsgedanke, ich tue so viel für mich, so viel für die anderen und dann wird die Rechnung am Schluss ausgeglichen sein, die ist im Grund schon, da sind schon Wurm drin, im Grund schon, wenn ich das Rechnen anfangen muss.
Ja.
Wenn ich es nicht aus vollem Herzen tue, aus Liebe tue, weil ich den anderen liebe, weil ich dem anderen wohl will, aber auch, weil ich mir was Gutes tun will, ohne schlechtes Gewissen, ja. Ja, aber dieses Aufrechnen, das hat man, ich weiß nicht, ich habe es zum Glück nicht mehr so mitbekommen, oder habe ich besonders Glück gehabt mit Religionslehrern und Geistlichen und Eltern.
Ja, da haben wir Glück gehabt.
Habe ich Glück gehabt, das hatte ich also nie, ja. Und
gut,
ich danke Ihnen für Ihre...
Ja, also jetzt ist mir klar, und das ist auch klar bei den anderen Hörerinnen und Hörern, jetzt ist mir klar, Aufrechnung gibt's nicht, der Heiland ist nur barmherzig, sonst gar nichts.
Ja,
und das andere Mal ist nur aus Liebe, damit es dem auch besser geht. Und das andere, das macht der Heiland.
Ja, dieser Satz, von der, den die Tugend der Genügsamkeit spricht, und weil ich in allen Dingen barmherzig bin,
eben.
Ist mein Kleid aus weißem Seidenstoff und mit Edelsteinen verziert. Allein das Erbarmen und das Wohlwollen kann ein Beweggrund sein.
Eben. Das heißt also, ich sage jetzt nicht mehr Heiland, guck mal, weil ich da so versucht habe, sage nur Heiland, du bist doch barmherzig, also kannst du mich nicht in die Hölle tun, weil du barmherzig bist, bereue meinen Dreck und damit ist gut so.
Ne.
Das muss völlig ausreichen.
Ja, und ich will auch barmherzig sein. Bei Hildegard gibt es ein Wort, das sonst kaum verwendet wird, das, ich meine, alles sehr gut ausdrückt, Wohlwollen.
Ja.
Wohlwollen dem anderen und mir selber gegenüber. Ich will wohl. Ja, da passt nichts anderes dazwischen.
Eben. Und ich merke, es geht mir da jetzt viel besser wie früher.
Ja, und das ist der Maßstab. Wenn ich eine richtige Entscheidung getroffen habe, dann geht es mir gut. Und dann brauche ich als Christ nicht ewig mit einem schlechten Gewissen oder mit dem Gefühl, ich muss den Herrgott hier was weiß ich bestechen oder sonst was mit guten Werken. Wenn eine Entscheidung, ein Tun gut war, dann fühle ich mich wohl.
Eben.
Ja, und dann ist meine Seele zufrieden. Das ist das einzige Kriterium.
Genau, und darum geht es das mal dazu. Das kann also, wie gesagt, 70 Jahre dauern.
Ja, zudem hat uns Gott vielleicht unsere Lebenszeit gegeben, dass wir noch was dazulernen.
Richtig, genau, das war's. Dankeschön.
Wiederhören, Herr Feldmann.
Wiederhören. Für Gott.
Frau Müller aus Vorarlberg, Sie darf ich jetzt begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich über die Sendung. Natürlich habe ich schon oft gehört und ich bin halt ganz eingenommen. Also ein Wort gibt es für mich, Nächstenliebe. Die kann ich immer und überall leben. Und vor allem, Frau Hildegard Stricker-Schmidt, vielen Dank. Sie haben vieles erwähnt, was mir auf der Seele brennt. Und ich kann bejahen, was Sie gesagt haben.
Ja.
Es ist wunderbar, was Sie das zerlegt haben. Ich bin ganz für Sie, also eingenommen, für die Hildegard. Und auch für die ihren tragenden Namen Hildegard.
Genau.
Also ich mache Mundfunk, wo ich kann, und ich habe schon geerntet, aber nur Liebe.
Ja. So ist es.
Ja.
Da gibt es auch einen schönen Satz, Herr Hildegard, ein Mensch, der Gutes tut, wird durch Gottes Huld von den Menschen geliebt.
Ja,
und das kommt von selber.
Ja, und noch etwas dazu, noch eine kleine Sache. Ich spüre auch, dass mich der liebende Heilige Geist leitet. Da bin ich doch zufrieden.
Ja, dann können Sie wirklich nur Danke sagen.
Ja, ich bin sehr glücklich und bin 81. Mein Mann ist vor 7 Jahren gestorben, aber ich fühle mich einfach eingebunden.
Getragen und... Sehr schön.
Ja.
Da kann ich sagen, Gott behüte Sie weiterhin.
Ja, und vielen, vielen Dank und Gottes Segen.
Ja, danke.
Auf Wiederhören, Frau Müller.
Danke.
Romano Simon möchte noch mit Ihnen sprechen, Frau Stricker-Schmidt.
Ja.
Grüß
Sie
Gott.
Grüß Sie Gott, Frau Stricker-Schmidt und Frau Böhler. Also, es ist nur eine Bestätigung für uns, unsere Familie. Und vor allen Dingen mal aus tiefem und ganzem Herzen Dank für Ihren Vortrag. So wunderbar. Weil wir schon so 40 Jahre sind umgestiegen auf vegetarische Kost und da liegt das schon automatisch drin, bescheidener zu sein.
Ja.
Und auch mit Gott halt in Verbindung zu sein, nicht abzureisen und auf unseren nächsten Jahr klar zu achten.
Ja, ja. Und wie Sie sagen, dann ist man einfach zufrieden.
Ach, ja.
Ja, und das ist der Lohn und einen anderen Lohn gibt es nicht.
Nee.
Diese innere Zufriedenheit.
Ja.
Und von Gott gehalten zu sein, da kann kein Bankkonto dagegen aufkommen.
Nee, nichts, gar nichts. Ich sage immer, wir haben doch ein warmes Bett, ein Dach über dem Kopf und satt zu essen, ein paar Euro haben wir auch übrig.
Und ein paar liebe Menschen.
Ach, was dann. Ja, klar, es wäre so einfach. Ich bin eigentlich, mir leiden und sind so eigentlich traurig darüber, dass die Menschen sind so unglücklich, dass durch die Unzufriedenheit.
Richtig.
Immer mehr und merken gar nicht, sie haben schon längst alles.
Ja, Man kann eigentlich nur Mitleid haben und sich nicht mehr moralisch entrüsten, wenn die anderen Falsches tun. Sie machen sich selber einfach sehr unglücklich. Man kann nur Mitleid haben.
Und es ist dann ja auch so, das unterliegt ja auch die ganzen negativen Strömungen oder Haltungen von Menschen einem Gesetz von Ursache und Wirkung unterliegt das ja, ne? Habsucht und und was nicht alles, das macht Atemnot, bringt das und so viele Dinge, wo es dann hinterher was anderes noch Leid kommt. Ne?
Es bringt natürlich viel Leid. Ich hatte mal eine Frau kennengelernt, die Leute hat zwei Kinder adoptiert und sie war die eine Adoptivtochter. Und die hatten ein großes Geschäft und sie haben der anderen Adoptivtochter alles vermacht und haben sie enterbt. Und sie war durch furchtbar verbittert wegen dieser Habgier ihrer Schwester. Und dann habe ich mit ihr lang gesprochen und habe gesagt, wie geht es Ihnen? Können Sie leben? Ja, ja, ich kann leben. Mein Mann verdient gut und ich habe auch eine Stelle. Dann sage ich, Sie brauchen das Geld Ihrer Eltern nicht zu leben. Nein, aber ich möchte meine Tochter haben. Dann habe ich gesagt, gut, den Pflichtteil, den können Sie ja herausklagen, der steht Ihnen zu. Und das andere, was Sie Ihnen weggenommen haben, weil die, was die Habgier der Schwester Ihnen weggenommen hat, was eigentlich Ihnen gehört hätte, lassen Sie es laufen. Es bringt viel, viel Leid, ganz viel Leid und Verbitterung. Aber die einzige Möglichkeit ist, wenn ein anderer Mensch einem so wehtut durch seine Habgier, dass man das wirklich abgeben kann und loslassen kann, sonst geht man zugrunde. Ich habe von einem anderen in der Zeitung gelesen, auch ein Mann, der enterbt wurde, vom über den Kopf gezogen worden, über den Tisch gezogen wurde vom Bruder. Und der kam nicht darüber hinweg und in wenigen Jahren war er tot wegen dieser Ungerechtigkeit. Und das ist natürlich das Schlimme, dass Menschen, die in dieser Weise unbarmherzig Unrecht tun, anderen Menschen sehr, sehr groß schaden können. Und ihm das Leben vergällen oder das Leben nehmen können, wenn man da nicht einen guten Glauben hat. Und diese Frau, mit der ich damals gesprochen habe, sie heute noch, wenn sie mich sieht, sie strahlt, sagt sie, Frau Strickerschmidt, Sie haben mir so geholfen, ich habe keinen Groll mehr. Ihr gesagt, Schaden tun sich ihre Adoptiveltern und ihre Adoptivschwester. Die haben viel mehr Schaden, weil sie ihr Gewissen belastet haben. Sie brauchen ihnen das Geld nicht zu leiden. Er hat gesagt, ich bin Ihnen so dankbar, heute noch nach vielen Jahren. Also es wird viel Leid, geschieht viel Leid durch diese Habgier.
Frau Strickerschmidt, lassen wir das so als Abschlusswort stehen. Ja. Wir sind am Ende unserer Sendung. Danke Ihnen noch, Herr Romano Simon, für Ihren Anruf. Alles Gute auch für Sie weiterhin, für Ihre Familie, gottesreichen Segen. Ja, die Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Wir haben heute über die Habsucht und die Genügsamkeit gesprochen. Frau Strickerschmidt, Sie, die Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft, waren unser Gast. Sie haben uns heute wieder die Schriften der heiligen Hildegard, die ihr von Gott gegeben wurden, in ihrer inneren Schau versucht nahezubringen. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie dieses Thema aufgenommen haben. Und wir sehen auch an der Reaktion Ihrer Hörer, dass die Dinge, wie Sie am Anfang sagten, heute noch stimmen, dass die Menschen spüren, es ist so, es stimmt, es ist richtig und es kommt wirklich von Gott, was uns Hildegard hier zu sagen hat.
Alles Gute, vielen Dank, Gottes Segen.
Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Pöhler.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie die gesamte Sendung gerne noch einmal hören möchten, dann gehen Sie doch einfach ins Internet unter www.horeb.org. Da können Sie sich die Sendung herunterladen oder Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Telefonieren Sie lieber, dann rufen Sie doch meine Kollegen vom CD-Dienst an 0700 7525 7520. Das ist die Rufnummer vom CD-Dienst. Frau Strickerschmidt, unser heutiger Gast, hatte einige Bücher geschrieben. Möchten Sie wissen, welche? Dann gehen Sie doch auch ins Internet oder rufen Sie meine Kollegen vom Hörerservice an. Der Hörerservice steht Ihnen für alle Fragen rund um diese Sendung und auch rund um Radio Horeb zur Verfügung. Die Rufnummer 0700 7525 7525. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.